und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
Und ich bin Dominik.
Ha! Überraschung!
Ja! Yeah. Lange, lange ist es her, ne?
Ja, schon ganz schön. Ich gucke gerade mal.
Ich glaube, deine Urlaubsvertretung im Januar.
Ja, ne? Glaube, müsste das sein. Das, ja. Schau mal gerade, Victoria, Folge 300.
Roanoke.
Ja. Die werde ich dann direkt auch mal verlinken, weil die
ja, genau, da haben wir
sich
schon
tatsächlich sehr. Die hat einen Heidenspaß gemacht zum Hören.
Das wirkt ja auch immer so, so spontan. In Wirklichkeit ist das natürlich hier aktives Cross-Selling, weil wir hoffen ja immer, dass jeder, der uns zum ersten Mal hört, auch auf jeden Fall alle anderen Folgen sofort nachholt.
Alle.
Alle.
Sofort.
Natürlich. Ich meine, was gibt es denn Besseres? Ich meine, angeblich sollen ja viele Studenten heutzutage pendeln und ich meine, auf langen Bahnfahrten, da kann man ja auch so ein bisschen was noch für die Note tun.
Eben, gerade im Geschichtsbereich ist das, ne?
Richtig, weil wir sind ja so ein Hardcore-Historiker-Podcast. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mal wieder dabei war, weil apropos Uni, ich war ja in Klausuren und ich steckte in Hausarbeiten und da war da nicht so viel mit Recherche, aber...
Naja, das wirst du ja jetzt versuchen, wieder alles auszugleichen mit nur einer Recherche, wobei du schon sagtest, ganz so ultra lang, mal gucken. Ich bin gespannt.
Ja, ich meine, das haben wir ja auch in unserer Weihnachtsfolge gemerkt, manchmal muss man auch so ein Thema gut akademisch plattwalzen, bis man so wirklich einfach aus nichts was gemacht hat. Nein, es könnte relativ kurz und knackig werden, aber wie ich uns kenne, und verplaudern wir uns sowieso zwischendurch und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
Ich habe ja so ein leichtes Zucken, dass wir möglicherweise uns ein kleines bisschen in Flugzeugtechnik verlieren könnten, aber oder Boeing-Bashing, weil das ja gerade im Moment so, also en vogue ist, möchte ich sagen, seitdem denen da mehrfach Bolzen und Türen rausgefallen sind. Bei neueren Boeing-Modellen?
Es kommt halt einfach mal vor. Also so Schweißnähte, das ist ja auch mehr so ein Pi mal Daumen-Geschichte.
Ja, so eine Übergangslösung, ich weiß. Das ist nicht so. Aber trotzdem kann, glaube ich, D.B. Cooper, wie heißt der mit vollem Namen?
Das weiß niemand tatsächlich. Da kommen wir auch noch drauf. Ja, also okay, das ist der Name, unter dem der Fall bekannt geworden ist. Ja, ich glaube, das ist so die Folge, die am nächsten an der Gegenwart dran ist mit meinen Themen. Wir sprechen über die einzige bis heute nicht aufgeklärte Flugzeugentführung des FBI, die unter dem Fall D.B. Cooper tatsächlich bekannt ist. Das Aktenzeichen des FBI ist sicherlich ein anderes. Was das Ganze so schön macht, da kommen wir, denke ich mal, am Ende auch noch drauf, dass das FBI auch bis heute Hinweise dazu annimmt. Das heißt, sollte uns irgendjemand zuhören, der 1972 irgendwie oder der in der Gegend noch irgendwas findet, dem FBI kann man da tatsächlich einfach schreiben. Ich bin ganz sicher, die haben da richtig viel Verständnis dafür, wenn man irgendwie aus Deutschland einfach mal schreiben wollte.
Also, ja. Nee, also wenn ihr wirklich was wissen solltet, meldet euch natürlich zuerst bei uns.
Genau,
ja, und
richtig.
Dann beim FBI, aber ja, ich wollte gerade noch den Satz schließen mit der Dan Cooper. Scheinbar steht teilweise wohl für Dan. Also man weiß ja nicht, wie er heißt, aber der Typ, der sich Dan Cooper nannte oder D.B. Cooper, je nachdem, vielleicht auch Jürgen Cooper, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall dieser
Hans
Typ.
Jürgen.
Hans-Jürgen, auf jeden Fall. Der kann froh sein, dass er damals mit einer Boeing geflogen ist, weil da konnte er selber bestimmen, wann er aussteigt.
Richtig, richtig. Oder nicht, das wissen wir ja nun auch nicht so richtig. Auf jeden Fall hatte er deutlich mehr Freiheiten als wir, denn zu der Zeit damals, als das Ganze spielt, wir gehen ins Jahr 1971, ist das mit Flughafen-Security so mehr so eine LOL-Geschichte. Also man steigt da ja quasi in Flugzeuge ein wie in Busse.
Wieso? Also die haben doch, also wenn du im ersten Obergeschoss in deinem Restaurant sitzt, dann ist da doch eine Reling. Muss ja an Security auch wohl reichen.
Wir reden hier nicht von einem Zeppelin, das ist ja schon klar, ne?
Nein, aber ich meine nicht im Flugzeug, sondern im Flughafen.
Unten. Ja, genau, das ist richtig. Aber wenn sich viele Leute fragen, warum sie irgendwelche niedrigen Abtastgeschichten am Flughafen über sich ergehen lassen müssen, einer der Gründe ist D.B. Cooper. Richtig, genau.
Der ist schuld, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dahin direkt.
Genau, richtig. Genau, ja. Richtig.
Da geht, nein, der wollte ich jetzt nicht aufgerufen haben. Aber
der müsste jetzt auch irgendwie, wenn er noch lebt, 127.000 Jahre alt sein. Ja. Also, genau. Ja, steigen wir mal launig ein.
71 hattest du gesagt. Da steigen genau, wir launig in ein Flugzeug ein.
Richtig.
Am 24.11.
Genau, am 24.11., das ist ein Mittwoch.
Und einen Monat vor Weihnachten, da hat sich aber einer ein Geschenk gemacht.
Richtig, und einen Tag vor Thanksgiving, denn Thanksgiving ist immer am letzten Donnerstag im November. Und wer sich ein bisschen mit den amerikanischen Traditionen auskennt, weiß, dass Thanksgiving einer der höchsten Feiertage in den USA ist. Das ist ein Tag, wo wahnsinnig viel Reiseverkehr ist, also wo die ganze Familie zusammenkommt. Und in Amerika ist es ja so, teilweise hier in Deutschland auch, aber da sind die Entfernungen nicht ganz so weit, dass die Familien ja über den ganzen Großkontinent da verstreut sind. Und an Thanksgiving kommen alle zusammen, teilweise noch mehr als an Weihnachten. Und deswegen ist Thanksgiving so ein typischer Tag für viel Reiseverkehr, vieles in Flugzeugen los, viel auf den Straßen, sogar in den Zügen.
Und das in den USA, wo die ja nach dieser einen Nummer mit den Dampflokomotiven irgendwie aufgehört haben, Züge zu benutzen.
Das ist richtig, aber es gibt an der Stelle, das habe ich noch nicht gelesen, es gibt tatsächlich in den USA inzwischen sehr coole Rundreisen mit dem Zug. Also wo man den ganzen, von Ost nach zur Westküste und zurück mit Zügen fahren kann. Da kauft man sich so ein, glaube ich, keine Ahnung, 10-Tages-Ticket oder sowas. Und dann kann man immer in den Zug einsteigen und aussteigen, wo man gerade möchte. Und das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht diesen klassischen Roadtrip machen möchte, der auch, das muss man jetzt mal leider allen Millennials erklären, nein, und auch der Generation Z, nein, das ist nichts Besonderes mehr.
Mit dem Zug wäre jetzt aktuell noch was
Besonderes. Mit dem Zug wäre quasi was Besonderes.
Ja. Wenn man dann noch ein Klapprad mitnimmt, dann überfordert man das Zugpersonal, glaube ich, auch maßlos.
Wahrscheinlich wirst du dann sofort erschossen und einen Kojoten verfüttert. Aber was
ist im Bereich des Möglichen, ja?
Was auch immer, ich meine nichts gegen eure Urlaubspläne, aber das ist nichts mehr, was man auf Instagram in irgendeiner Form als besonders vermarkten kann.
Was auch schade ist, ich habe, um das Thema Zugreise noch zu einer weiteren Tangente zu benutzen.
Bitte.
Vorgestern mich noch ausladend über den Royal Scotsman unterhalten. Ist auch so ein Zug, mit dem man mal eine kleine Rundreise machen kann, kostet nur wesentlich mehr Geld. Die nehmen 7000 Schleifen.
Ja, auch irgendwie nur für so 3 Tage oder
ja,
so.
Ja, für ich glaube 3 oder 4 Tage, mit denen du, also durch Schottland, so. Aber dafür trägt ja auch einer echt deinen Hintern hinterher. Das ist, glaube ich, auch nett.
Das ist schön. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man Hintern von irgendwelchen. Aber wenn wir dabei schon sind, können wir es noch mit der Transsibirischen Eisenbahn und dem Orient Express abrunden. Also es gibt tatsächlich schöne Sachen, die man machen könnte mit Zügen.
Und jetzt halte ich fest, die Transsibirische Eisenbahn hat eine Ecke Hansaring-Folge. 97, ich verlinke sie euch gerne.
Was ein Zufall. Das glaubt uns auch, wenn er wieder keiner, dass das nicht abgesprochen war. Gut, also wir kriegen das noch auf 1,5 Stunden.
Auf jeden Fall. Du wolltest also, aber eigentlich auf 1971 raus.
Ich wollte auf 1971 raus, genau, und zwar an Thanksgiving, Reiseverkehr. Und wir sind jetzt in Portland, in Washington State. Und dort bucht jemand einen Flug, und zwar nach Seattle. Portland und Seattle, ich weiß nicht genau, es sind irgendwie 200, 250 Kilometer, also 30 Minuten Flugzeit. Das kannst du quasi spucken, auch schon zur damaligen Zeit.
Ja.
Da sieht man vielleicht auch so ein bisschen mentalitätsmäßig, dass Fliegen damals wirklich wie eine Busfahrt war. Also, ne?
Sie haben sich nicht nur so verhalten am Flughafen, sondern auch sonst.
Genau, weil ich meine, wenn es anders gewesen wäre, gäbe es diese Flugroute auch nicht. Also, ne, die ergibt ja keinen Sinn, wenn es irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto einfacher wäre.
Also es ist beides nicht nur im Bundesstaat Washington, sondern es ist auch beides noch, ja gut, also Portland und Vancouver liegen sehr nah beieinander. Das heißt, wir sind in der Nähe der Grenze zu Oregon, aber Vancouver nicht Kanada-Vancouver, sondern das andere Vancouver.
Mhm.
Genau, die liegen sehr nah beieinander. Links und rechts vom Columbia River, wenn man es genauer wissen möchte. Das sind 3 Stunden mit dem Auto, ja, 18 Stunden mit dem Fahrrad. Ja.
Och.
Und heutzutage, wahrscheinlich wegen Ein- und Auschecken und weil das Ding kreiselt, 51 Minuten mit dem Flugzeug.
Ja, aber damals, ich glaube, da hast du ja gerade mal eben Flughöhe, wenn der ja schon wieder runter
ja,
muss.
Ja, also das wird sein wie Frankfurt-Düsseldorf oder so.
Ja, das ist totaler Quatsch. eigentlich.
Das kann man auch an dieser Stelle fest, das ist richtig, aber dafür lohnen sich die Stehplätze im Flugzeug wenigstens mal.
Hm, gute Idee. Erinnere mich daran, nicht mit dir nach Irland zu fliegen. Ja, was man da noch dazu sagen muss, das ist für den weiteren Verlauf wichtig. An diesem Abend, dem 24.11., haben wir sehr regnerisches Wetter und die Temperaturen sind bei so circa 7 Grad. Also ist nicht das, was wir vielleicht im Norden der USA, denn da ist ja Washington State, jetzt so vermuten würden. Aber es ist schon so eklig, ne?
Ja, wir sind oben links in den USA, nur für alle links, Leute, genau. Die so kartenmäßig drauf sind wie ich. Und Washington State und Washington D.C. sind zwei verschiedene Dinge. Ja, ich werde das jetzt nicht weiter ausrollen, aber wir sind kurz vor der kanadischen Grenze.
Genau. Genau. Und dieser Mann, der dieses Ticket bucht, bucht das unter dem Namen Dan Cooper. Das ist etwas, was wir auch heute noch haben. Ne? Sitzplätze sind ja mit einem Namen gebucht.
Ja, genau. Dieser Mann ist jemand, der bucht dieses Ticket, weil er erstmal augenscheinlich zu seiner Familie zurück will. Du hast ja vorhin schon von Thanksgiving gesprochen.
Genau, zumindest könnte man das vermuten, ja.
Es ist ein dunkelhaariger, weißer Mann. In den Mitten seiner 40er, der trägt einen schwarzen Regenmantel, eine schwarze Krawatte, braune Schuhe, ich würde sagen Modesünde an dieser Stelle, und einen schwarzen Aktenkoffer.
Ja, ja, ich meine, das ist schon ein bisschen peinlich, aber ich meine, wir sind 1971, wobei, da fällt man auf, wenn man nicht bunt ist, oder?
Ich glaube, man fällt auf, wenn man nicht bunt ist, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass schwarz und braun, ja, also wenn man damals noch Wert auf Anzugmode und sowas legt, dann würde man blau und braun kombinieren und schwarz eher zu grau.
Das ist richtig.
Auffällig direkt erschießen, dann wäre das nicht passiert.
Ja, vor allen Dingen sollte man noch dazu sagen, er bucht auch noch, um es noch verdächtiger zu machen, ein One-Way-Ticket.
Was? Ja. Ja gut, vielleicht also, möchte er ja bei seiner Familie bleiben.
Genau. Oder er weiß noch nicht, wann er zurückfliegt oder sowas. Ja. Aber mach das heute mal, ne? Also ich meine, gerade sag mal irgendwie so, ja, ich möchte gerne vorne sitzen hinter dem Piloten, ich habe kein Gepäck, brauche kein Rückflugticket. Also, das sind so Geschichten.
Die werden schwierig, die Leute, ne?
Ja,
auf der anderen Seite des Schalters.
Das hat Abdel Karim, der Kabarettist, mal erzählt. Also da wird hinter dir die Schlange immer kürzer. irgendwann bist du allein im Flugzeug. Ja. Aber, kann ja auch mal nett sein.
Werden wir ja noch erfahren, ne? Ich möchte an dieser Stelle nicht spoilern, aber wir sind auf jeden Fall in einer Zeit, an der, wir haben ja schon gesagt, Flug wie Busreise, ne? Also keine Security-Checks, du gehst einfach, kaufst dir das Billett, sag ich mal, ja, so ein kleines Dingchen. Und dann gehst du zu Fuß zum Flugzeug.
Ja, also ich glaube, es gibt auch trotzdem noch eine Gangway, aber
stimmt. Moment, ich habe euch das Foto verlinkt, ja. Die Gangway ist selber im Flugzeug montiert. Die ist hinten nämlich zum Ausklappen und dann kannst du unter dem Triebwerk, was bei diesen Boeing 727 Maschinen sind, die links und rechts hinten neben dem Seitenleitwerk sind zwei so Dinger und eins ist halt ins Seitenleitwerk integriert und dann hinten die Spitze des Flugzeugs. Das sind die drei Triebwerke. So, und unter diesem mittleren Triebwerk, was unter dem Seitenleitwerk ist, da guckt nämlich einfach so frech so eine Treppe raus. So, und da gehst du rein. Da hätte ich ja schon Angst.
Gottchen, das waren noch Zeiten. Ja, auf jeden Fall, es gibt keine Security-Checks, deswegen wird dieser Koffer auch nicht durchleuchtet. Wir sollten vielleicht noch kurz sagen, es handelt sich hier um die Northwest Orient Airline. Die gibt es heute nicht mehr. Die ist, soweit ich weiß, heute irgendwie aufgekauft worden oder sowas. Aber die war mal eine der größten und bedeutendsten in den USA, zumindest in diesem Bereich. Es ist jetzt aber trotz allem so, es gibt zwar keine Security-Checks, aber was es bereits gibt, sind Sky Marshals. Die gibt es ja heute auch. Das ist immer irgend so ein unauffälliger Dude oder eine Dudette.
Mit Knarre,
die irgendwie rumsitzen und natürlich aussehen wie jemand von den Passagieren. Also zumindest glaube ich, dass viele von denen inkognito unterwegs sind. Die gibt es seit den 60ern, weil Flugzeugentführungen sind nichts Neues. Allerdings werden die vor allen Dingen benutzt in der Zeit, um sich nach Kuba abzusetzen, ins kommunistische Musterland. Und deswegen sind die Marshals natürlich auf den Flugrouten, ich sage mal, wo das wahrscheinlich ist, dass da die jemand kapert. Also es ergibt ja wesentlich mehr Sinn, ein Flugzeug in Florida zu kapern, um dann mal eben nach Kuba rüber zu schicken. als das in, keine Ahnung, Kalifornien zu machen, wo du erstmal über den ganzen amerikanischen Kontinent drüber musst. Da wirst du irgendwann zwischentanken müssen oder so ähnlich. Also die Flugzeuge haben ja teilweise, je nachdem, an welches Gerät du gelangst, haben die ja gar nicht die Reichweite. Ja. Oder sind nicht so vollgetankt oder was weiß ich was. Und also, deswegen sind die Marshalls eher im Osten der USA zu der Zeit unterwegs.
Du möchtest sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass zu unserem One-Way-Ticket auch ein Sky Marshall gebucht ist, ist, wenn man sich die USA anguckt und wir hatten ja gerade gesagt, oben links, also an der Ostküste, an der nördlichsten Ecke der Ostküste, wo noch Flugzeuge fliegen, die inneramerikanisch unterwegs sind, ist doch am geringsten die Wahrscheinlichkeit, weil die, also
ja.
Also du musst ja zweimal tanken, bis du auf Kuba bist.
Da kannst du auch besser in die Sowjetunion. Also das ist vom Weg her sinnvoller. Aber ich glaube nicht, dass du da ankommst.
Nee, da ist auch Wasser im Weg. Interessant übrigens, du hattest ja gerade diese Northwest Orient Airlines erwähnt.
Ja.
Die sind bis 1986 als Northwest Orient Airlines geflogen. Danach haben sie sich in Northwest Airlines umbenannt, ab 2003 in NWA.
Das klingt so ein bisschen wie Ryder heißt jetzt Twix.
Genau, und
kann mir jetzt bitte jemand sagen, wo meine Gehhilfe ist? Gott, bin ich alt.
Und die haben ihren Betrieb 2010 eingestellt, weil sie mit Delta Airlines fusioniert haben.
Das ist jetzt erstmal die Situation am Boden. Also,
ist ja auch erstmal nicht schlimm, ne? Also
nein.
Dan, wie wir ihn ja vertrauenswürdig nennen dürfen, steigt in ein Flugzeug. Das ist so interessant nicht.
Und das Flugzeug ist auch gar nicht voll. Also da sind irgendwie 32 Leute drin, 6 davon sind Crew.
Ja, aber also, du kannst ja auch fahren.
Ja, genau, richtig.
Das ist ja komplett, also ja.
Und es ist der Vorabend von Thanksgiving. Das heißt, vielleicht sind viele Leute schon unterwegs oder so. Und so Kurzstreckenflüge, vielleicht sind die aus dem Grunde gerade nicht mehr so gefragt. Auf jeden Fall, es ist nicht besonders voll im Flugzeug, ne? Man hat ein bisschen Ellbogenfreiheit. Und dann startet das Flugzeug Richtung Seattle. Und kurz nach dem Start winkt dieser Mann, den wir jetzt weiterhin erstmal Dan Cooper nennen, einer Flugbegleiterin und steckt da so einen Zettel zu. Und ich sollten jetzt irgendwelche Flugbegleiterinnen zuhören. Ja, wir wissen das. Ihr kriegt oft Zettel zugesteckt. Und ja, das sind oft ziemlich platte, dumme Anmachen. Und so reagiert auch eure Kollegin vor 50 Jahren. Und sie steckt den Zettel jetzt erstmal ein. Aber dann beugt er sich nochmal so vor und sagt, Miss, Sie sollten wirklich diesen Zettel lesen. Und dann holt sie den Zettel wieder raus, entfaltet ihn und dort steht, I have a bomb in my briefcase. I will use it if necessary. I want you to sit beside me.
Das klingt immer noch nach einer billigen Anmache.
Ja, das ist sehr richtig.
Also vielleicht für diejenigen, die nicht so anglophon sind hier in der Hörerschaft. Ich habe eine Bombe in meinem Koffer. Ich werde sie benutzen, falls das nötig wird. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Ist jetzt auch, also ist ja kein langer Text, ne? Also
nee, aber je länger du einen Text machst, desto größer ist natürlich die Gefahr. Also so glaubt man zumindest noch zu der Zeit, dass das mal irgendwann durch eine Schriftprobe, dass du identifiziert werden kannst. Wobei ich glaube, das ist tatsächlich, also ausgedruckt ist es glaube ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich so zusammengeschnipselt war aus Zeitungsschnipseln. Auf jeden Fall, sie setzt sich jetzt erstmal neben ihn und möchte, dass er, naja, ihr zeigt, dass er wirklich eine Bombe hat und dann darauf öffnet er diesen Aktenkoffer, von dem wir vorhin gesprochen hat. Und darin sieht sie 8 rote Stangen, was vermutlich Dynamit ist, denn wir alle kennen ja gewisse Western oder Looney Tunes Cartoons. Kann mir bitte jemand sagen, meine Gehhilfe. Auf jeden Fall.
Und ich kenne auch noch Looney Tunes Cartoons, macht ihr keine Sorgen.
Und
müssen wir uns jetzt beide.
Ja, wir mieten einfach 2 Schaukelstühle mit Decken mit Armen drin zusammen. Ja. Auf jeden Fall sieht sie diese 8 roten Stangen und da ragen so Drähte raus und eine Batterie sieht sie auch.
Gut, damit ist also klar, entweder ist er ein sehr versierter Bastler oder er hat wirklich eine Bombe dabei.
Ja. Und ich meine, es scheinen ja keine rot angemalten Klopapierrollen zu sein oder sowas.
Das ist richtig und außerdem, also ich sag mal, ich würde es jetzt in so einem Flugzeug, wenn ich da schon, also auch ja de facto direkt drauf sitze, wenn ich neben dem Typen sitze, jetzt nicht auf den Dicken nehmen. Also weiß ich nicht. Da würde ich mich jetzt nicht neben ihn setzen und sagen, sag mal, hakt's.
Genau, und überwältigen ist auch so eine blöde Sache, wenn du nicht genau weißt, wie der Auslöser funktioniert.
Ja. Und ich meine, er hat ja auch moderate Forderungen.
Er hat moderate Forderungen. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht inflationsbereinigt ausgerechnet, ich aber guck mal, ob ich's
auf die Schnelle hinkriege.
Mach du mal, also er fordert von ihr $200,000. Also nicht von ihr persönlich, das wäre ein bisschen unfair. Aber von der Fluggesellschaft. Und dann möchte er 4 Fallschirme. Das, also 4 Fallschirme klingt jetzt etwas seltsam. Also man kriegt Fallschirme zu der Zeit immer im Doppelpack. Es gibt immer einen Hauptfallschirm und einen Reservefallschirm. Ah, er will okay. Je 2 davon.
Das klang für mich auch schon seltsam, das ist richtig.
Ja, ja. Er möchte außerdem einmal in Seattle genug Treibstoff zum Auftanken des Flugzeugs haben.
Das ist ja okay.
So, jetzt die Stewardess, die Flugbegleiterin, bringt das Ganze jetzt erstmal an den Captain und der Pilot gibt das Ganze an die Fluggesellschaft weiter. Und dann sagt die Fluggesellschaft erstmal, ja gut, da gehen wir kein Risiko ein. Wir werden jetzt erstmal, damit die Passagiere beruhigt sind, wir sagen jetzt erstmal, es gibt technische Schwierigkeiten am Boden und wir kreisen jetzt erstmal 2 Stunden über den Puget Sound, der ist in der Nähe von Seattle. Und dadurch kriegt das FBI und die Polizei Zeit, das alles vorzubereiten. Weil sowas kann ja die Fluggesellschaft nicht mal eben so machen. Die kann ja nicht abends vor Thanksgiving bei einer Bank anrufen und sagen, ach, wenn sie noch offen haben, wir bräuchten da so einen Koffer. Ja, genau. Mhm, ja, relativ schwer. Mhm, ja, so 10 Kilo. Geben Sie uns mal 10 Kilo Geld. Und macht man natürlich nicht. Es muss natürlich über das FBI und die Polizei laufen, die dann mit den entsprechenden Befugnissen losziehen und das Geld zusammentreiben. Und dann landet man und Lösegeld und Treibstoff sind inzwischen bereitgestellt. Cooper ist übrigens die ganze Zeit sehr höflich und freundlich und redet auch nicht nur mit der Flugbegleiterin, von der wir eben schon geredet haben, sondern auch noch mit einer anderen. Und er wirkt überhaupt nicht, als ob er irgendwie unter Druck steht. Also der ist die Ruhe selbst.
Kann ich dir sagen. Ja? Also warum? Ich habe das gerade mal ausgerechnet. Der wartet gerade auf 1,55 Millionen Dollar in heutiger Währung. Das ist okay.
Also wenn ich 1,155 Millionen Dollar bekäme und noch einen schönen Koffer.
1,55, aber ja.
Und noch einen schönen Koffer dazu.
Ja.
Da wäre ich ja doch aufgeregt.
Ja, gut.
Auf jeden Fall. Richtig.
Naja, also, auf jeden Fall ist er die Ruhe selbst. Das wolltest du festhalten.
Er
ja.
ist die Ruhe selbst, bis auf einmal, als die Betankung des Flugzeugs, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es halt tatsächlich Schwierigkeiten, das täuscht die Airline nicht vor. Da muss man tatsächlich mit 4 Tanklastzügen hin, weil irgendwas nicht funktioniert. Und da wird Cooper dann irgendwann grummelig und sagt so von wegen, das kann nicht so lange dauern, ich will hier keine Spielchen mit mir gespielt werden. Er sagt aber die ganze Zeit, mit dem FBI rede ich nicht, ne, weil natürlich, wir reden ja von, da presst ja jemand und gibt es natürlich ja,
von
sowas.
Von Angesicht zu Angesicht mit den Beamten, die im Zweifel eine Knarre haben, zu sprechen, ist vielleicht auch einfach gar nicht so eine gute Idee. Gerade wo, also ich will den Leuten jetzt nichts unterstellen, aber im Zweifel auch damals in den USA, den hätte man ja auch mal umbrätzen können, ne?
Hätte man können, allerdings weißt du, der immer noch nicht, hat er eine scharfe Bombe dabei und wie wird die ausgelöst? Und wenn so eine Bombe explodiert in einem vollgeladenen Flugzeug, den Fallout möchte ich aber nicht verantworten müssen.
Ja, ist auch wieder richtig. Aber er spricht auf jeden Fall nicht mit dem FBI direkt.
Genau, richtig. Das lehnt er kategorisch ab. Aber als dann Lösegeld und Treibstoff dann bereitstehen, dürfen dann alle gehen, also außer der Crew, weil Cooper kann das Flugzeug ja nicht selber weiterfliegen, aber die Passagiere dürfen erstmal alle gehen. Und dann passiert Folgendes. Cooper gibt dann der Crew Anweisungen mit minimaler Höhe, also nicht 1,50, wir reden von minimal möglicher Flughöhe.
Aber schon unterm Radar oder einfach
nur? Ja, genau.
Ah, okay.
Genau. Unterm Radar mit minimaler Höhe und minimaler Geschwindigkeit und einer ganz bestimmten Stellung der Tragflächenklappen sollen die Richtung Mexico City fliegen.
Weil das so, also so treibstoffeffizient ist, oder?
Das ist genau das Gegenteil, weil also der Pilot sagt ihm auch, wenn wir das machen, dann müssen wir spätestens in Reno, das ist in Nevada, müssen wir da spätestens landen. Cooper sagt, nö, machen Sie mal. Und dann fliegen die los und die sind noch nicht lange in der Luft. da möchte er, dass die hintere Gangway geöffnet wird.
Dieses Ding, was ich euch verlinkt habe. Also es ist einfach wirklich unten unterm Schwanz vom Flugzeug, Klappe auf.
Genau, genau. Und also die Crew ist natürlich, bis auf diese Stewardess, sind halt alle im Cockpit. Und die Stewardess hat jetzt Angst. Denn wenn in dem Moment, wo man das Flugzeug öffnet, auch bei minimaler Flughöhe, ist ja der Druckabfall da. Und der könnte zu einem Blowout führen, also sie aus der Kabine pusten.
Unangenehm. Das ist ja das, was fast bei diesen Boeings, die heute immer mal wieder irgendwie Türverluste haben, immer mal, ne? Also es Es genau. ist ja auch mal durchaus passiert, dass so Flugzeugen mal so wie bei so einer Dose das Dach. Aber bei solchen Stunts, da kann wirklich viel schief gehen und das kann sehr unangenehm enden. Und im Gegensatz zu Cooper, der ja 4 Fallschirme hat, hat die Stewardess, glaube ich, keinen, oder?
Genau. Warum er sich 4 Fallschirme hat geben lassen, ist relativ, also ist den Beamten relativ klar. Sie vermuten natürlich, er möchte eine Geisel nehmen und mit der zusammen abspringen. Und deswegen kann man halt das Flugzeug auch nicht einfach, also kann man ihn nicht einfach irgendwie da draußen, also die Cockpit-Tür verschließen und dann landen und dann hat er Pech gehabt und so Geschichten, ne? Selbst wenn da keine Bombe sein sollte. Also das ist zumindest die Vermutung, aber er lässt die Frau dann irgendwann gehen, die geht Richtung Cockpit, ich weiß nicht mehr genau, ob sie auch reingeht oder ob sie sich nur da festschnallt, da gibt es ja so einen extra Sitz für Flugbegleiterinnen. Auf jeden Fall bemerkt die Crew ganz kurz darauf einen Druckabfall und dann fliegen sie noch ein bisschen. Und als der Pilot dann irgendwann nachschaut, da ist die Gangway geöffnet und Mr. Cooper ist verschwunden.
Ja. Ja. Also, das kann jetzt so und so ausgegangen sein, oder?
Das ist richtig. Ich meine, er hatte 2 Fallschirme, also 2 volle Fallschirme, wir nennen das jetzt mal so, ne? 2 Hauptfallschirme und 2 Reserveschirme. Und er hatte einen schönen Koffer dabei und anscheinend auch noch seine Bombe.
Ja gut, die kann er auch rausgeschmissen haben.
Das kann gut sein, ja. Irgendwann braucht man die ja nicht mehr. Und dann hat er anscheinend, ist er dann abgesprungen. Darauf deutet zumindest erstmal alles hin. Hm? Denn als das Flugzeug landet, ist Cooper definitiv nicht mehr an Bord.
Ist ja schon mal gut zu wissen.
Also zwischendurch wieder einsteigen geht ja nicht anders als bei Bussen.
Ja.
Kannst nicht auf einer Haltestelle abwarten.
Okay, was, also 200.000 Euro, Dollar sind jetzt weg. Das ist unangenehm. Da wird so ein FBI auch mal schnell, oder?
Ja, ist ja auch Gott sei Dank das Geld der Fluggesellschaft. die sind natürlich versichert.
Ah, okay. Ja.
Aber ich glaube, die haben nicht alles wiedergekriegt, weil aus verschiedenen Gründen. Ist jetzt aber nicht so wichtig für diesen Fall. Genau, das FBI fängt natürlich sofort mit Untersuchungen an, weil in der Form hatte es sowas noch nicht gegeben. Also wie gesagt, um einen Weg frei zu pressen nach Kuba, ja, aber nur zur persönlichen Bereicherung, das hat es noch nicht gegeben, dass jemand das machte. Und das FBI, ne, Cooper hat sich jetzt ja nicht, sage ich jetzt mal, besonders diskret verhalten. Ne? Er hat überall schön Fingerabdrücke hinterlassen. Die findet man auch, die kann man problemlos sichern. Aber die sind nicht in der Datenbank, die das FBI zu dem Zeitpunkt auch schon hat. Und da kommt man also nicht weiter. Und auch die vermuten, vielleicht hat er seinen echten Namen benutzt oder er hat schon mal ein Verbrechen begangen und da hat er sich schon mal Cooper genannt. Also geht man natürlich, die üblichen Verdächtigen geht man natürlich durch, ne?
Ja.
Und das bringt auch überhaupt nichts.
Ja, das ist blöd, aber im Endeffekt, der Mann ist ja, also es ist ja irgendwo klar, wo der rausgesprungen ist, oder? Also du weißt ja, okay, ab dem Moment war die Flugbegleiterin vorne im Cockpit, da hast du auf die Uhr geguckt und dann weißt du, wann hat der Pilot nachgeguckt, das heißt Sekunden vorher allerspätestens muss Cooper ja rausgesprungen sein.
Ja, Minuten vorher. Einmal das. Ich meine, so ein Flugzeug fliegt ja selbst mit geringer Geschwindigkeit, keine Ahnung, ein paar hundert km/h.
Ja, klar.
Und wie gesagt, wir haben Wind und Regen gehabt. Wir wissen nicht, wie ist der abgedriftet. Wir haben eine geringe Flughöhe. Wir haben verschiedene Geschwindigkeiten, mit denen das Flugzeug geflogen ist. Wir haben absolute Dunkelheit draußen gehabt. Ja. Gerade wenn du so niedrig fliegst und sowas. Und wir wissen vor allen Dingen auch eine Sache nicht. Wie lange nach dem Absprung hat er im freien Fall verbracht? Denn davon hängt natürlich ab, welche Windströmung ihn gerade vielleicht gepackt hat oder auch gar keine. Und deswegen kann man bis heute weder die Absprung- noch die Landestelle genau bestimmen. Es gibt keine Zeugen wegen der Dunkelheit und des schlechten Wetters und weil das auch bewaldetes Gebiet ist, also ne, dass da zufällig jemand mal sagt, ach ja, ich habe zufällig ein Nachtsichtgerät dabei, ho, was geht denn da oben am Himmel vor? Macht ja keiner. Radar hat keinen geöffneten Fallschirm bemerkt.
Okay, also kein geöffneter Fallschirm, das heißt aber nicht, dass der einfach nur irgendwo jetzt Püree ist, oder?
Nicht zwingend. Also natürlich kann der als roter Fleck in der Landschaft geendet sein. Aber das Radar geht ja nur bis zu einer bestimmten Höhe. Ich weiß aber nicht, wie die, sag ich mal, Mindesthöhe sein muss, damit so ein Fallschirm noch was bringt und wir dem nicht in einem Looney Tunes-Cartoon sind.
Ja. Ich sag mal, das FBI hat ja eine Leiche gefunden.
Ja, aber die falsche. Also, die haben, du sagst es richtig, sie haben im Großaufgebot die ganze Gegend da durchkämmt. Aber sie haben eine Leiche gefunden, aber die gehört zu einem ganz anderen Verbrechen. Das war eine Frau, die von ihrem Mann oder Ex-Mann vor ein paar Wochen davor getötet wurde. Also, sie war schon skelettiert. Ja. Das kann also nicht D.B. Cooper gewesen sein. Und man muss natürlich auch wieder sagen, dass dieses Gebiet, auf das sie sich konzentriert haben, das sind halt Horizonte von Wald. Also da kannst du mit mehreren Hundertschaften durchgehen und kannst eventuell nichts finden. Das passiert halt auch. Also trotz intensiver Suche finden die nichts, was Bedeutung hat. Ich nehme an, dass der Wald an der Stelle dann ein bisschen sauberer war danach. Aber
ja, oder dreckiger, wenn die ganze Zeit geraucht haben und ihre Sandwiches gefressen. Aber ja, ich verstehe schon. Das ist, rein theoretisch kann der ja auch in irgendeinem so Baumriesen hängen geblieben sein und dann über den Leuten wegverrottet sein und sie haben es nicht gesehen. Oder
theoretisch.
Whatever.
Ja. Was man allerdings sagen muss, so etwa 3 Stunden nach Coopers Absprung, das ist erst 2019 bekannt geworden, glaube ich, in der Nähe der vermuteten Landestelle von Cooper ist ein Supermarkt ausgeraubt worden von jemandem und dieser jemand hat sich vor allen Dingen mit Überlebensrationen eingedeckt.
Warum hat er die nicht gekauft? Also wenn das war.
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Aber vor allen Dingen hat er den Supermarkt auch mit einer Bombe überfallen? Also, ob der eine Feuerwaffe dabei hatte, weiß man ja gar nicht. Oder hat er den Zettel hingeschoben von wegen, ich habe eine Bombe, geben Sie mir. Also, keine Ahnung. Interessant ist es an der Stelle aber schon. Es ist nah dran. Es ist, ne, also.
Ja, klar. Und wenn man sich halt überlegt, okay, wenn ich jetzt als auf einmal reicher Mann, vielleicht, er wird ja dunkelhaarig beschrieben, wenn ich mich recht entsinne, genau. Mhm. Mhm. Und vielleicht, ne, vielleicht gehe ich dann hin und an dem Abend noch mietet sich irgendwo in der Nähe ein dunkelhaariger Mann im dunklen Trenchcoat in ein Motel ein und am nächsten Morgen fährt ein blonder Mann im beigen Trenchcoat mit einem neu gekauften Auto da weg. Das hätte ein Geschmäckle. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht gar nicht dumm ist, sich erstmal 6, 8, 12 Wochen irgendwo im Wald zu verstecken oder vielleicht sogar den Weg, den alle anderen Menschen lieber mit dem Auto machen würden, zu Fuß querfeldein zu machen, um halt nicht gefunden zu werden, kann ich mir schon vorstellen. Und dafür sind Überlebensrationen vielleicht gar nicht so doof. Das gehe ich schon mit. Aber weiß ich nicht. Also.
Naja, ich meine, er musste, glaube ich, davon ausgehen, und ich meine, er hätte auch recht damit gehabt, dass die Scheine zu gewissen Seriennummern gehören. Und dass das FBI den Startpunkt, sage ich jetzt mal, sehr viel schneller finden würde, wenn sie mit den Geldscheinen Beweis hätten.
Ah, okay.
Also das kann man spekulieren, aber wir kommen da später noch mal drauf zurück.
Ja.
Auf jeden Fall mit Hilfe der Zeugenaussagen der Flugbegleiterinnen fertigt man dann halt bis 1972 3 Phantomzeichnungen von Cooper an. Und die letzte, das ist auch die, die ihr jetzt wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung gesehen habt oder zumindest in den Shownotes, die gilt als die beste.
Ja, ich verlinke
das ist halt einfach
euch,
ein Dude.
Ich hänge euch noch dazu ein weiteres Bild, Bulletin from the FBI, also ein Steckbrief im Endeffekt, ja, mit 2 Bildern, 1 mit Brille, 1 ohne Brille. A white male, mid-40s, height 5 foot 10 inch to 6 foot, weight 170 to 180 pounds. Build, average to whole build. Ja, und dann.
Jetzt nochmal für die nicht so Anglophonen.
Ja, ein weißer Mann in der Mitte seiner 40er. 5 Fuß 10 Zoll oder 6 Fuß groß. 170 bis 180 Pfund. Also, was ist das? 6 Fuß. Ich kann das doch nicht.
6 Fuß sind so etwa 1,80.
Okay, ja gut, dann ist er ein bisschen kleiner als 1,80, wiegt 60, 70 Kilo. Nee, doch, nee.
Halbieren.
Ja, 90 Kilo. Oh, dann ist er sogar ein bisschen proper.
Ja, es geht also, ein amerikanisches Pfund sind 450 Gramm, aber wir machen das mal über den dicken Daumen.
Cool Bild, ja. Und dann Latin Appearance, heißt es Dark Brown or Black Hair, ja, irgendwie Latino-Style. Normal Style finde ich auch gut. Was ist ein Normal Style und was ist Normal Style heute und ist das immer noch der gleiche Style wie in Israel? Egal.
Ich glaube, die meinen einfach, die wollten einfach nicht langweilig schreiben oder so.
Ja, wahrscheinlich. Später auf dem Flug hat er wohl eine Sonnenbrille aufgesetzt, damit man seine Augen nicht so gut sehen konnte. Er hat intelligently gesprochen, finde ich auch schön. No particular accent, also weiß man nicht. Mhm. Er ist ein heavy smoker of Rayleigh Filter Tip Cigarettes. Also das dann schon, ne? Also vielleicht hat das auch gegen die Nervosität geholfen. Ja,
das war damals noch gesund. Das hat die Lunge gesund gehalten.
Ja,
er war einfach gesundheitsbewusster Mann.
Ich verlinke euch diesen gesundheitsbewussten Mann einfach nochmal, inklusive des gesamten Steckbriefs, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Ja, aber wir können festhalten, vielleicht hat er sich mit Notrationen eingedeckt.
Genau, zumindest ist das im Bereich des Möglichen, so er das alles überlebt hat.
Ja, oder irgendwer anders hat sich mit eingedeckt.
Ja, das ist richtig, ja klar. Also kann ja auch sein. Ich weiß nicht, wie Hillbilly Country das da ist, aber kann ja, ja. sein. Das FBI kommt in seinen Ermittlungen also mit vielen Sachen nicht weiter. Es werden allerdings folgende Beweisstücke gesichert.
Oh, jetzt wird's spannend.
Erstmal hat man seine Ansteckkrawatte gefunden. Ja, das gab's damals.
Auch so ein Ding.
Ja.
Ansteckkrawatten.
Ja, für Leute, die genau wie ich nicht so richtig wissen, wie man Krawattenknoten bindet. Aber für sowas gibt's ja heute Gott sei Dank YouTube-Tutorials.
Ich kann das ja tatsächlich mit einem einfachen Knoten und nutze auch gerne YouTube-Tutorials, um komplizierte Knoten zu machen. Aber ich glaube, wenn ich jeden Tag, hätte ich auch eine Ansteckkrawatte. Und das war ja damals in vielen Fällen noch so, dass man sagt.
Das ist richtig, das ist richtig. Mein Vater tatsächlich, der hat früher immer noch sich die Krawatte selbst gebunden. Jeden Tag. Also, das, keine Ahnung, entweder gab es das hier nicht so mit Ansteckkrawatten oder vielleicht war das auch verpönt in gewissen Kreisen oder das war halt was man, keine Ahnung, beim Bund halt gelernt hat und fertig. Ich weiß es nicht. Also ich könnte keine Krawatte binden, ich könnte auch keine Fliege binden. Ich bin auch von diesem ganzen Gefiddel um den Hals, also wenn ich einen Schal trage, dann ist das auch schon das Höchste der Gefühle.
Also Krawatte geht schon, aber muss auch nicht jeden Tag sein. Aber so viel wie du mit Krawatten anfangen kannst, konnte das FBI damit anfangen. Die haben nämlich auch gedacht, ja gut, ist eine Ansteckkrawatte, ne?
Ja, richtig.
Trägst du auch, genau. Oder Bob?
Also. Genau. Und dann ist es dann halt so, die Krawatte selbst, das wusste das FBI aber auch schon, die ist aus einem JCPenney Department Store gekauft worden. Das war damals irgendwas, was im Angebot war. Also da kommst du einfach nicht weiter. Das ist ein Artikel, der zu 100.000 über den Ladentisch gegangen ist. Ja. Dann ist allerdings irgendwann später diese Krawatte nochmal untersucht worden und zwar von so einer Art Hobbydetektive, sage ich jetzt mal.
So Leute, die einfach Bock hatten, sich diesen Fall nochmal anzugucken.
Genau. Und anscheinend ist das FBI da auch kooperativ und hat, solange es sie nichts kostet, wie ich vermute, weil solche Untersuchungen können ja teilweise sehr, sehr ins Geld gehen. Aber diese Leute haben dann diese Krawatte untersucht und zwar nicht die irgendwelche Spuren im Sinne von Fingerabdrücken oder sowas, sondern die haben sich die Krawatte angeguckt, was für Metallreste, also Metallspäne, winzigste kleine Metallspäne sich auf der Krawatte noch befinden. Die haben also den Stoff mikroskopisch untersucht und sind dabei auf etwas gestoßen, was einen zumindest dazu bringt, dass man mal die Augenbraue hochschieben könnte, nämlich Spuren aus reinem Titan. Und reines Titan in der Zeit wird fast ausschließlich zum Flugzeugbau benutzt.
Ja, also beim Bau. 71, da sind wir also Flugzeuge und wahrscheinlich Raketen.
Ja, vielleicht noch irgendwelche medizinischen Instrumente, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber im Flugzeugbau, da ist es, keine Ahnung, weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber so wie ich es verstanden habe, fast 90-95% von Titan wird im Flugzeugbau benutzt. Und zwar im Bau und nicht am Flughafen selbst. Das bedeutet, diese Späne können nur irgendwie in einer Halle oder in einem Umfeld darauf gelangt sein, das mit Flugzeugbau zu tun hat.
Das wäre ja, also man muss ja irgendwie erstmal auf die Idee kommen, so ein Flugzeug zu entführen. Und wenn man jeden Tag mit einem zu tun hat, wäre das ja schon gar nicht schlecht. Und der war ja auch, der muss ja kompetent gewesen sein, Cooper. Also der kann ja nicht einfach irgend so ein Dude gewesen sein, der normalerweise am Bankschalter steht und viel mit Geld um sich wirft, sondern das muss schon jemand gewesen sein, der zumindest eine grundlegende Ahnung davon hatte, wie lange dauert das, so ein Flugzeug zu betanken, wie fliege ich ein Flugzeug tief, wie fliege ich ein Flugzeug mit welcher Stellung der Tragflächen, kann ich überhaupt die Tür im Flug aufmachen und so weiter. Also ist das schon mal eine Spur?
Genau, das ist eine Spur, die allerdings, wie gesagt, irgendwann, ich glaube, erst in Anfang der 2000er aufkommt. Das heißt, dem ist das FBI zwar nachgegangen, aber natürlich behandelt das FBI nach so langer Zeit solche Fälle nachrangig, was ja auch nur vernünftig ist. Die haben ja nur noch einfach drängendere Sachen
ja,
zu tun.
Ja, und also, was würde man denn, also heute würde man wahrscheinlich dann, wenn das heute passieren würde, hingehen und alle Mitarbeitenden im Flugzeugbau mal schauen, mal durchgehen, wer ist da jetzt in den letzten 5 Tagen der Arbeit ferngeblieben und die mal mit den Phantombildern vergleichen. Aber also das kannst du wahrscheinlich im Nachgang nicht mehr machen.
Ja, einmal das und zum anderen muss man ja auch bedenken, dass Amerikaner ja bis heute keinen Ausweis haben. Die haben ja eine Sozialversicherungsnummer und das ist es. Also ne, natürlich können die sowas wie einen Reisepass haben oder sowas, ne? Aber sowas wie wir, den Personalausweis oder so, das haben die ja nicht. Ne? Deswegen ist es auch kein Problem, unter dem Namen Dan Cooper einfach so ein Ticket zu kaufen für den Inlandsflug. Ne? Weil, was willst du sagen? Personalausweis bitte?
Also, ja, gucken die dich etwas komisch an, klar.
Ne? Und eine Sozialversicherungsnummer hast du, wenn eine Sozialversicherungs-, wenn du, ne, entsprechend nach deiner Arbeit. Und wenn du jetzt jemand bist, der, keine Ahnung, vielleicht von seinem letzten Job gefeuert wurde und deswegen in Geldnöten ist, zum Beispiel, ne? Dann könnte es ja sein, dass du auch nicht vermisst wirst bei deiner Arbeitsstelle, ne?
Ja, gut, das stimmt natürlich. Ich habe jetzt mal, weil das der nächste Hinweis ist, nach diesen Riley-Zigaretten gesucht.
Mhm.
Da ist ja so ein unangenehm britischer Typ mit so einer weißen Halskrause drauf.
Da lehne ich mich doch mal interessiert nach vorne. Ach, die sind das. Okay. Ja, gut. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Ja.
Ich verlinke euch einfach mal so ein Plakat davon.
Ist das der Entdecker Relay?
Das kann sein. Wahrscheinlich habe ich es einfach falsch ausgesprochen.
R-A-L-E-I-G-H?
Ja.
Ja, das ist dann ist das Sir Walter Relay, der Entdecker. Das ist interessant, über den haben wir nämlich bei Roanoke gesprochen.
Stimmt.
Das glaubt uns wieder kein Schwein, das hat nie abgesprochen. Okay. genau, also diese Zigaretten hat er ordentlich geraucht und dementsprechend. Boah, was wird von dem Flugzeug rauchen? Also, ich frage mich. Ja, also ich verstehe schon, dass man in Restaurants geraucht hat und so weiter und auch in Wohnungen, aber das waren wenigstens keine hermetisch abgeschlossenen, also.
Ja, aber ich weiß nicht, wir waren ja auch schon mal mit der Ecke Hansaring im Bunker bei Bonn und auch dort war halt klar, obwohl das ein hermetisch abgeschlossener Atombunker ist und die echten Probleme hätten haben können, weil es halt darum ging, ne, auch im Zweifel die Luft da drin immer wieder zu benutzen. Und trotzdem haben die da drin gequarzt wie die Löcher.
Ja, aber ich meine, gut, wenn du erstmal im Bunker warst, dann war wahrscheinlich auch Lungenkrebs nicht so auf der ersten Stufe der Sachen, die du fürchten musstest.
Das ist natürlich auch richtig.
Auf jeden Fall, genau, die hat er geraucht und zwar ordentlich und dementsprechend hat man auch ordentlich Zigarettenstummel gefunden. Da machst du natürlich nur 1971 nicht viel mit, außer dass du weißt, der raucht diese Marke.
Ja.
Und, ne, also, was machst du da sonst mit?
Ja, alle Leute verknacken, die diese Marke rauchen.
Genau, richtig. Das ist ja auch so eine Sache, in alten Krimis kommt das ja noch manchmal vor, dass dann irgendwie in irgendwelchen Kiosken dann gefragt wird, haben Sie an jemanden, keine Ahnung, Handelsgold-Fehlfarbe verkauft oder sowas?
Ja.
Und, kann mir bitte jemand sagen, Moment, und dann erinnert sich der Kioskbesitzer natürlich immer genau an die Frau mit dem Hinkebein und der verdächtigen Tasche unterm Arm, die das natürlich gekauft hat.
Also am Handelsgold viel.
Du sprichst mit einem lebenslangen Nichtraucher und ich habe auch nicht vor, damit anzufangen, nur um rauszukriegen, wie schlecht das schmeckt.
Das sind Zigarrenlos. Ja, lassen wir das.
Ansonsten noch eine schöne Packung Rothändle ohne Filter. So als ob man einen Korken einatmet.
Die habe ich tatsächlich selber mal verkauft an der Tanke. Die sind sehr leicht, man glaubt man immer nicht, aber ja.
Ja, das ist, also da musst du nur daneben stehen und dann hast du schon Teer in der Lunge. Genau, also 1971 macht man natürlich, wie gesagt, nichts damit. Du weißt halt nur, der raucht die und vielleicht weißt du noch, okay, der raucht mit oder ohne Filter. Das bringt dich natürlich nicht viel weiter. Das ist natürlich irgendwas, wenn man dann später einen Verdächtigen observiert, ne, dann kann man natürlich gucken, okay, was raucht der für Zigaretten oder sowas. Das kann dann halt eine Spur sein, aber mehr ist das zu der Zeit nicht. Dann wird aber natürlich ein paar Jahrzehnte später.
Ich möchte noch mal einhaken. Ich habe jetzt diese Handelsgold-Fehlfarben natürlich.
Ja, selber schuld.
Handelsgold-Fehlfarben zeichnen sich durch ein urtypisches Merkmal aus, und zwar Unregelmäßigkeiten in der Deckblattfarbe. Die ausgezeichnete Qualität bleibt die gleiche, nur der Preis ist deutlich günstiger. Und das schätzen Fehlfarben-Fans besonders, die sich stets bewusst für diese Produktlinie entscheiden. Also es ist einfach nur, also Unique Selling Point ist billig.
Ja, das, also schau mal, das sind Ja-Produkte auch.
Das ist korrekt. Die 100er-Packung 26 Euro. Wer sich damit die Lunge teert, ist selber schuld. Bitteschön.
Genau, also ein paar Jahrzehnte später wird aber die DNA-Forschung natürlich begründet und DNA-Analysen werden möglich. Und damit könnte man jetzt was mit den Zigarettenstummeln machen, denn DNA-Spuren sind verblüffend stabil. Also tatsächlich den Serienmörder, den Green River Killer, den hat man auch nur deswegen gefasst, weil irgendein Kopf mal gesagt hat, oh, dieses Stückchen hier, ich weiß nicht mehr, was das war, ob es Speichel, Sperma oder Blut war, aber egal, der hat gesagt, damit kann man jetzt nichts anfangen, aber ich packe das mal in den Froster und ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist, dass man mit der Spur irgendwas machen kann. Und tatsächlich ist der Green River Killer dann auch durch diese Spur unter anderem überführt worden, nachdem man nämlich gesagt hat, okay, wir tauen das jetzt mal auf und dann, also DNA ist relativ robust, also gerade mit heutigen Methoden, wo du ja auch Sequenzen von Mammuts oder sowas, also irgendwas, was ja Zehntausende im Permafrost gelegen hat.
Das hat damals, vor 20.000 Jahren, jemand gedacht, da können wir jetzt heute noch nichts mit anfangen, aber ich tue das mal in den
Frost. Ich tue das Mammut mal da rein, dann habe ich für später was.
Ja, genau.
Und dann hat er es nicht wiedergefunden, wie so ein Eichhörnchen. Da ist immer vergisst, wie viele Nüsse es wo vergraben hat. War das Mammut jetzt hier oder nicht? Und weil ich grab erstmal, ne?
Und dann ist das irgend so ein kolonialistischer Brite von der Royal Society im 19. Jahrhundert und dann kriege ich eine Magenverstimmung. Super.
Ja, richtig. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal gehört, dass es so viel eingefrostetes Mammut gibt, dass es auf irgendeinem Paläontologenkongress tatsächlich mal Mammutsteaks serviert wurden.
Ja, da haben wir tatsächlich sogar schon mal in der Ecke Hansaring drüber gesprochen. Mm. Die haben sich, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber ich habe das dann auch gegoogelt und es war leider nicht so weit zurück in der Vergangenheit, wie wir gehofft hatten, dass es so weit zurück in der Vergangenheit war. Und die haben sich massiv den Magen verdorben und das völlig zu Recht, möchte ich sagen.
Ja, aber hallo. Immer dran denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fleisch hält so 3 bis 6 Monate tiefgekühlt. So, dann haben wir unser Service-Announcement auch hinter uns. Genau, auf jeden Fall, dann ist die DNA-Analyse jetzt so weit, dass man was mit den Zigarettenstummeln anfangen könnte, aber naja, die sind leider zerstört worden, die Zigarettenstummel, weil das passiert häufiger, als man glaubt in Asservatenkammern, weil du kannst ja nicht alles immer Ewigkeiten lang aufbewahren. So große Lagerräume hat ja kein Mensch und deswegen werden Asservate in regelmäßigen Abständen entweder vernichtet oder wenn es irgendwas ist, was man jemandem zurückgeben kann, zum Beispiel ein Handy oder sowas, dann wird es ja auch zurückgegeben, ne? Wenn der Fall quasi abgeschlossen ist und alles Wichtige da ausgelesen ist und so Sachen. Und das ist anscheinend diesen Zigarettenstummeln leider zufällig passiert.
Genauso die Haarproben, wenn ich das
Ja, die müssen in der gleichen Kiste gelegen haben, so ich es vermute.
Ich muss übrigens noch eine enttäuschende Nachricht zum Besten geben. Ich finde das Thema dieses Essens von Mammutfleisch aus der Geschichte, ihr müsst es einfach in der Eckhansring nochmal nachhören, weil heutzutage gibt es irgendwelche Vollpfosten, wobei eigentlich ist es ganz interessant, die aus Mammut-DNA im Labor Mammutfleisch nachzüchten. Und das essen jetzt auch wieder Wissenschaftler. Da wäre ich auch vorne mit dabei, weil das ist frisch.
Ja. Das kann man kann man gerne machen. Die sind doch auch dabei, irgendwo Mammuts wiederzubeleben. Was das soll mit schwindendem Permafrost, weiß zwar auch kein Mensch, aber egal. Auf jeden Fall die Haarproben, die gibt's auch nicht mehr. Die sind nicht zerstört worden, weil wenn etwas zerstört wird, dann wird das natürlich irgendwo dokumentiert, ne? Dann schreibst du irgendwie destroyed in die Liste. Aber die Haarproben findet man einfach nicht mehr.
Ah, das war unangenehm. Aber ich meine, es ist auch unangenehm, ziemlich Gefummel, ne? Also so Haare. Gut,
ja,
aber
ja.
Wir haben aber, ja eine richtige Spur.
Moment, noch kurz zu Haarproben, DNA-Proben. Tatsächlich ist die DNA-Forschung heute so extrem weit, dass es so eine Art DNA-Landkarten gibt. Du kannst an der DNA tatsächlich relativ gut eingrenzen, woher jemand wahrscheinlich gekommen ist. Das kannst du übrigens auch mit Zähnen. Also Gebissproben sind tatsächlich inzwischen eher so Pseudowissenschaft, was die Beweisführung angeht. Also das ist ne, dieses typische, anhand der Zahnabdrücke wurde er überführt. Das kannst du alles knicken. Das ist ziemlich ein Mambo-Jumbo. Aber an der Beschaffenheit von Zähnen, weil Zähne sich ja im Laufe des Lebens entwickeln und dabei lagern sich im Zahnschmelz Stoffe an. Und zwar Isotope. Ne? Und deswegen kannst du teilweise an einem Zahnfund sagen, okay, du kannst wirklich sagen, der hat längere Zeit da gewohnt und dann andere Zeit in seinem Leben, also keine Ahnung, in Mitteleuropa und dann muss der ein paar Jahrzehnte in den USA gewesen sein und dann ist der nochmal, du kannst wirklich so eine Art Zahnlebenslauf da an den Zähnen tatsächlich machen, über die Stoffe, die eingelagert sind. Also ist nicht falsch, wenn man da überlegt, ja, aus Zähnen Hinweise zu holen, aber es ist nicht so, wie uns das halt auch, wie gesagt, Jahrzehnte auch bei Columbo oder so dann auch ganz gerne mal verkauft wurde. Das hat sich heute tatsächlich als Pseudowissenschaft herausgestellt, dass man kann an Zahn abdrücken. Zumindest nach meinem letzten Stand, ich habe das aus einem Kriminalmagazin aus der wunderbaren Zeitschrift, zu der es auch einen wunderbaren Podcast gibt, namens Zeitverbrechen, Werbung dafür.
Ja, kann ich bestimmt verlinken, verlinke ich gerne.
Verlinkt das mal. Da weiß man, dass das mit Zahnabdrücken, wie gesagt, das ist nicht besser als Zufall.
Na, okay.
Aber du hast recht, eine Spur haben wir.
Also eine Spur haben wir.
Ja, und zwar 1980, also neun Jahre später, spielen ein paar Kinder am Columbia River. Du hattest es eben erwähnt, ne? Rechts, links ist Columbia River und so weiter. Ja. Und da finden sie etwa $5,800 und bringen die halt zu ihren Eltern. Die Scheine sind stark angegriffen. Auch dazu gibt es Bilder im Netz. Und die bringen das zur Polizei. Und da merkt man dann, wie gesagt, anhand den Nummern, die kommen aus einem dieser Geldpakete, die man D.B. Cooper beantwortet hat. Und jetzt muss man noch einmal dazu sagen, diese Geldpakete waren nicht in einem Koffer, sondern in einem Beutel. Da war Cooper auch noch sehr sauer, weil er hatte eigentlich einen anderen Beutel haben wollen.
Okay.
Und er hat dann später eine Reserve-Fallschirm-Rucksack als Geldtasche umfunktioniert. Aus irgendwelchen Gründen war ihm das besonders wichtig, dass das in einer bestimmten Art von Beutel ist.
Aber Moment, dann war sein Reserve-Fallschirm nicht mehr dabei.
Ja, aber er hatte ja genug, ne? Also hat er
ja, okay, stimmt.
Insgesamt. So, das war 1980. Jetzt vergehen aber nochmal 22 Jahre, keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, bis man das so weit analysiert hat, dass man auf diesen Scheinen eine gewisse Art von Kieselalgen findet.
Okay.
Und diese Kieselalgen, ich referiere jetzt auch nur, was ich gelesen habe, keine Ahnung, wie das damit ist, können sich erst im Frühjahr nach der Entführung auf diesen Schein festgesetzt haben. Das bedeutet, dass diese Scheine erst im Frühjahr nach der Entführung ins Wasser gelangt sein können. Und dann halt den Columbia runtergetrieben wurden und dann irgendwann an Land gespült wurden. Man hat natürlich dann am Columbia River weiter gesucht, aber gefunden hat man mal wieder nichts.
Aber das heißt, entweder hat einer diese, also das bewusst da reingeschmissen. Oder es müsste halt, ja, wie gesagt, von einem Baum, auf dem der vor sich hingerottet ist, runtergefallen sein. Aber dann hätte man wahrscheinlich noch mehr Scheine gefunden.
Ja, und dann hätte man vielleicht wahrscheinlich auch, wenn man den ganzen Columbia raufgeht, hätte man auch die Tasche irgendwo gefunden.
Ja, und man, also es beweist ja gar nichts, ne? Es kann ja genauso gut sein, dass jemand den roten Fleck gefunden hat und das Geld mitgenommen hat.
Ja, richtig.
Ne? Ja, okay. Also ich dachte erst, oh, das ist aber der Beweis, dass der noch rumgelaufen ist. Aber wer das Geld da reingebracht hat, weiß man ja nicht.
Nee, leider nicht. Das Geld ist auch, zumindest angeblich, ich weiß das jetzt auch nur so aus zweiter Quelle, aber das Geld ist auch bis heute nicht eingezahlt worden. Es ist in den USA genauso wie hier auch, dass hin und wieder ja Geldscheine ausgetauscht werden. Das haben wir ja mit den Euroscheinen vor ein paar Jahren gehabt zum Beispiel. Das gibt es in den USA genauso. Und wenn die zurückkommen, dann werden die immer zu den Zentralbanken zurückgebracht und da wiederum guckt man sich die Seriennummern an, um halt zu gucken, haben wir schon alles zurückgekriegt. Und die fehlen bis heute.
Ah, okay.
Heißt natürlich erstmal nur, dass die nicht, also die, ne, vielleicht hat der Typ die in einem Schließfach, das alles irgendwann in ein Schließfach gestopft und ist dann am Herzinfarkt gestorben. Keine Ahnung. Kann ja sein, das Zeug rottet noch in einem Schließfach vor sich hin. Ist ja möglich, dann wäre es nicht wieder in den Verkehr gekommen. Oder er hat das irgendwie irgendwo vergraben oder vielleicht auch bei irgendeiner ausländischen Bank eingetauscht und die hat das nie an die Federal Reserve zurückgegeben. Was weiß ich was.
Ja gut, stimmt. Du kannst ja auch, also es gibt ja immer noch Staaten und gerade damals im Kalten Krieg war das ja noch wahrscheinlicher, Staaten, die ja Devisen geradezu sammeln. Also wenn er irgendwo in, zum Beispiel nach Kuba gegangen wäre und dort das Geld eingezahlt hätte, dann wäre das wahrscheinlich sogar heute noch in Kuba in irgendeinem Safe als ausländische Devisen.
Das kann ja sehr gut sein. Und dann hätte er irgendwie einen Gegenwert in kubanischer Währung bekommen.
Ja.
Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, außer diesen $5,800 ist das Geld bis heute verschwunden.
Hm.
Und dann hat man auch die Fallschirme. Man hat dann Folgendes festgestellt. Von den 4 Fallschirmen, ne, also 2 Hauptschirme, 2 Notfallschirme, die Cooper gefordert hat, wurde jeweils einer im Flugzeug gefunden. Jetzt stellt sich aber Folgendes heraus. Der Hauptfallschirm, den Cooper benutzt hatte, der war ein sogenannter Dummy. Der wurde von Flugschulen benutzt. Also es ist halt so, man musste ja irgendwoher auf ja. einmal 4 Fallschirme kriegen. Also hat man irgendwas gemacht, hat unter anderem bei einer Flugschule angerufen. Und der Typ hat halt irgendwie spät abends die erste Tasche gegriffen, die er in Reichweite hatte und hat sich ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Die Tauglichkeit dieses Dummy-Fallschirms steht darum sehr stark in Frage, denn der ist eigentlich nur dafür da, dass Flugschüler mal dieses Gefühl in einer geringeren Höhe, wenn sich so ein Fallschirm öffnet, wie stark man ziehen muss, was für einen Ruck das gibt und so weiter. Ne, der geht halt durch sehr viele Hände und wird sehr oft aufgemacht, dann wieder zusammengefaltet und so weiter. Ob der wirklich für einen richtigen Sprung noch taugte?
Ah, damit sind die irgendwie vom Häuschen gesprungen oder wie?
Genau sowas in der Richtung. Ne? Einfach damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was bedeutet es, einen Fallschirm zu benutzen. Mhm. Weil das sollte man im besten Fall nicht erst machen, wenn man irgendwie auf 3000 Meter ist.
Komisch. Okay, ja, aber das kann gut sein, der ist jetzt häufig benutzt, kann also gut sein, dass der einfach in den Wicken ist.
Dass er in der Wicken ist, dass der nicht, also die Stewart, das hat dann auch noch beobachtet, wie gesagt, dass Cooper einen Reserve-Fallschirm-Rucksack als Geldtasche umfunktioniert hat. Und Reservefallschirm und Hauptfallschirm sind, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber es klingt für mich sinnvoll, das heute auch noch so zu machen, sind durch so ein Verbindungsstück verbunden. Sodass, wenn der eine nicht auslöst, dann kann der andere damit auslösen, beziehungsweise der eine reißt den anderen vielleicht auch mit raus. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Deswegen, man weiß nicht so recht, ob das, was man ihm gegeben hat und wohlgemerkt im gutem Glauben gegeben hat, denn man dachte ja, der springt eigentlich vielleicht noch mit einer Geisel ab. Also deswegen hat er ja auch 4 davon gefordert, damit halt der Eindruck entsteht, er würde mit einer Geisel abspringen, damit sie ihm keinen geben, wo er auf jeden Fall als roter Fleck in der Landschaft endet.
Ja.
Haben sie jetzt vielleicht aus Versehen trotzdem gemacht? Kann man nicht genau sagen. Ein anderer Fallschirm, den er hatte, der war auch sowieso zugenäht. Also so richtig sicher ist man da nicht.
Okay, also er hatte 3 Fallschirmtaschen dabei, eine mit einem Dummy, eine mit einem Reservefallschirm, der im Zweifel auch noch manuell hätte ausgelöst werden müssen und eine mit Geld.
Genau, richtig.
Okay, ja. Und wir gehen davon aus, der Dummy, 50-50.
Ja, also.
Dann in dem Moment hätte er im Zweifel den Reserveschirm halt selber händisch aufmachen.
Okay. Richtig, wenn der nicht zugenäht war.
Ja, gut.
Da hast du dann halt auch nicht mehr so die Zeit für.
Nö, gerade also mit dem Auftrenner brauchst du ja auch einen Moment.
Ja. Also, schwierig, ne? Also.
Okay, sagen wir 50-50, er ist heute noch ein Fleck. Okay, sehr gut.
Ja. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen aufs Profiling ein. Das ist ja zu der Zeit und auch durch Serien wie Criminal Minds weiß man das ja, dass das Profiling sehr hoch im Kurs stand. Auch da muss man sagen, weiß die Rechtspsychologie heute, dass Profiling so nicht funktioniert. Auch so Dinge wie Lie to Me, diese Serie mit Tim Roth, die ist mal vor. Kann mir bitte jemand sagen, wo mein. Das ist auch tatsächlich schlicht und ergreifend Quatsch. Das mit den angeblichen Mikroausdrücken. Und auch das Profiling, so wie es in den Serien dargestellt wird und so wie es tatsächlich in den USA auch lange, lange Zeit leider praktiziert wurde, lässt sich so nicht halten. Um ganz kurz einen Abstecher in die Psychologie zu machen, gewisse Verhaltensweisen sind nicht so stabil, wie man glaubt. Also es kann sein, dass zum Beispiel, was ich gerade gelernt habe, Unehrlichkeit zum Beispiel ist nichts Generalisiertes. Bedeutet, wenn jemand in einer Situation unehrlich ist, heißt das nicht, dass er in der nächsten auch noch unehrlich ist. Mhm. Also jemand, der, keine Ahnung, nur weil jemand beim Kartenspiel betrügt, heißt das nicht, dass er seine Frau betrügt. Ja. Um es jetzt mal ganz krass zu machen. Und da hat sich die Persönlichkeitspsychologie einfach inzwischen sehr weit von abgegrenzt. Also dass viele Dinge, die wir so mit unserem Selbst ausmachen, vieles davon ist relativ situativ. Das wird auch sicherlich jeder von uns kennen, wo man so denkt, normalerweise hast du doch überhaupt kein Problem mit der Situation, aber jetzt gerade irgendwie ist dir das unangenehm. Wieso denn? Mhm. Dieses, ne, deswegen kann man nicht einfach so Persönlichkeitsprofile aufrufen und schon gar nicht, so wie das bei Schweigender Lämmer oder sowas ist. Es ist ein Mann mittleren Alters, der Frauen hasst oder sowas. Das funktioniert nicht. Mhm. Es gibt gewisse Grundzüge, auf die manche Sachen schließen lassen, aber so, wie es dargestellt wird, da ist das Profiling sehr zu Recht in Verruf geraten. Nichtsdestoweniger gibt es heute nach wie vor Fallanalysten, die natürlich schauen, okay, wir haben hier folgendes Verletzungsmerkmal und der Rechtsmediziner spricht von massiver Gewalteinwirkung und keine Ahnung, jemand ist 60 Mal auf jemanden eingestochen oder sowas. Natürlich kannst du dann von einem emotionalen Motiv ausgehen. Mhm. Aber das ist halt was anderes, als zu sagen, okay, dieser jemand, das ist jetzt ein Serienmörder, der folgende 7 Eigenschaften auf jeden Fall hat. So funktioniert es nicht.
Das heißt, wir können uns jetzt auch nur auf ja eher Wissen als die Gefühlslage oder den Charakter zurückziehen bei unserer Art von Profiling, die wir machen. Also wir können nur schauen, welche Dinge können wir auf jeden Fall ganz sicher aus seinen Verhaltensweisen oder wahrscheinlich aus seinen Verhaltensweisen schließen.
Genau, du weißt ja beispielsweise, also ein Beispiel zu machen, man kennt das doch auch, wo wenn es so Real-Life-Crime-Sachen gibt, wo Leute, die sonst in ihrem Leben extrem gewissenhaft sind, dann bei einer irgendwie eine Gewalttat verüben, sagen wir mal einen Mord, und dann machen sie da extrem dumme Fehler, weil sie eben da nicht gewissenhaft vorgehen. Ne? Mhm. Da siehst du, bei sowas sieht man dann halt auch schon, ja, ein Mord ist halt eine Ausnahmesituation. Das hat auch im Zweifel auch nicht schon mal gemacht, hoffentlich. Und
ne, kenne ich sonst, also alles.
Ja. Also das, ne, und dann zieht das halt nicht, obwohl man sein ganzes Leben extrem penibel ist und dann, keine Ahnung, beim Mord lässt du dann halt die Axt mit deinen Fingerabdrücken dran, neben der Leiche stehen und legst noch einen Zettel daneben, ich war's oder sowas. Ja. Also, ne, deswegen kann man das halt nicht einfach so machen. Deswegen ist man jetzt dabei, dass wir uns halt dann das halten, was wir tatsächlich wissen, durch Beobachtungen oder halt durch, zumindest was empirisch gut genug abgesichert ist.
Was wissen wir also?
Also wir wissen erstmal, dass Cooper sich in der Gegend um Seattle rum ganz gut auszukennen schien. So, als sie nämlich da kreisten, über was ich vorhin erzählt habe, über diesem Sound, da hat er aus dem Flugzeug, wie gesagt, bei schlechtem Wetter und bei Dunkelheit die Stadt Tacoma einfach so erkannt. Und sagte dann, das sind etwa 20 Minuten Fahrt bis zur McCord Air Force Base. Und die McCord Air Force Base war normalen Leuten nicht zwingend bekannt. Schon gar nicht die Entfernung dahin. Denn diese Air Force Bases, das ist ja Militärgelände. Ein durchschnittlicher Mensch weiß nicht, wie lange man dahin fährt, weil das für Zivilisten gesperrt ist. Also jetzt gar nicht, dass das geheim ist oder so. Sondern einfach,
ja, aber du fährst halt einfach nicht hin. Warum?
Genau, ist einfach Militärgelände. Was sollst du da, wenn du da nicht arbeitest?
Okay, also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass der ganz sicher auf jeden Fall Militär war, aber wir können davon ausgehen, dass er zumindest diese Gegend hier schon mehrfach von oben gesehen hatte oder sehr viele Karten dieser Gegend studiert hat, die auch Air Force Bases aufweisen.
Genau, und okay, dass er vielleicht nicht beim Militär gearbeitet hat, aber er könnte bei jemandem gearbeitet haben, der für das Militär irgendwelche Dinge tut. Keine Ahnung, irgendwelche Dienstleister hat das Militär ja auch.
Wir haben ja schon über das Titan gesprochen, also könnte eben sein, dass er da irgendwie im Flugzeugbau unterwegs war. Kann aber natürlich auch sein, dass er einfach beim Militär war. Ne?
Genau, richtig, genau. Okay. Kann einfach, und auch einfach Boden, keine Ahnung, irgendwas kann er ja gewesen sein. Genau. Gut.
Dann weiß er, dass der Flugzeugtyp die Gangway hinten hat, die wir euch ja jetzt schon regelmäßig beschrieben haben. Und was noch ein bisschen spannender ist, dass man die im Flug aufmachen kann, ohne dass das vom Cockpit aus verhindert werden kann. Das finde ich, ist ein Ding. So, also das, dazu musst du es ja im Endeffekt entweder selber gebaut haben oder schon mal gemacht haben.
Genau. Und das ist so eine diese Information ist so spezifisch, die weiß zu dem Zeitpunkt nicht mal die Crew. Und, oh Gott, der Herr Schiffer war mal wieder zu doof, den Satz zu Ende zu schreiben. In der Zeit ist das nur Leuten im Flugzeugbau und der CIA bekannt.
Ui.
Ne, mehr Leute wissen das gar nicht. Es gibt von diesen Flugzeugen da auch gar nicht so viele. Also, ne, es ist.
Ja.
Und diese, dass das nicht geht, dass das geht, dass man das nicht verhindern kann, der hat schon, ja, sehr gut gewusst, welches Art von Flugzeug er sich für sowas aussuchen muss. Und du hast es ja schon gesagt, der hat eine ganz spezifische Anweisung gegeben, was die Winkelstellung der Tragflächen angeht, was die Geschwindigkeit angeht, was die Flughöhe angeht. Das heißt, oder das deutet zumindest darauf hin, dass der in irgendeiner Form Flugerfahrung hatte. Und zwar was übers reine Reisen hinausgeht. Es gibt ja zu der Zeitpunkt vermutlich zumindest mal noch keinen richtigen Flugsimulator, zumindest nicht, wie wir das heute machen.
Mhm. Ja, das zumindest heißt, nicht mit der Klappe hinten am Flugzeug.
Ja, genau. Also so ein basisches Flugtraining könnte der gehabt haben. Das würde in der Zeit auch auf jemanden mit militärischem Hintergrund hinweisen. Sportflieger gibt es nicht so viele, aber da kann man natürlich nicht ausschließen.
Aber Sportflieger wären ja andere Maschinen geflogen, eigentlich. Also kleinere.
Mhm. Mhm. Ja.
Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut, diese Boeing 727 ist unter der Bezeichnung C-22 tatsächlich auch mal von der Air Force benutzt worden.
Mhm.
Allerdings erst als gebrauchte Maschine, die dann von der Air National Guard verwendet wurde. Also wahrscheinlich noch nicht zu dem Zeitpunkt geflogen worden. Wahrscheinlich noch. So, also das Flugzeug ist Baujahr, also Erstflug 1963, in Dienststellung 64. Also das ist schon 10 Jahre in Benutzung zu diesem Zeitpunkt. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht so weit. Ja, aber so richtig sicher kann man da nichts zu sagen. Ne? Also Nationalgarde ist auf jeden Fall auch nochmal eine Möglichkeit.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich für etwas schwierig halte. Aufgrund seiner gewählten Ausdrucksweise ging man halt davon aus, dass er intelligent und gebildet war, zumindest mehr als so ein Durchschnittskrimineller.
Durchschnittskrimineller meint Knarre raus, Geld aus der Kasse.
Genau, Anarchy in the UK oder sowas.
Ja.
Auch hat er sich große Mühe gegeben, keine schriftlichen Beweise zu hinterlassen. Soweit ich weiß, hat man auch diesen Zettel, wo drauf steht, ich habe eine Bombe oder sowas. Soweit ich weiß, wurde der nicht sichergestellt.
Mhm.
Das ist ein bisschen schwierig, weil die Leute, die mit ihm gesprochen haben, waren ja die beiden Stewardessen, der Pilot und ich glaube ein Passagier. Diesen Passagier hat man nie ausfindig gemacht und die Frage ist, was die Stewardessen und was der Pilot jetzt als gewählte Ausdrucksweise, definieren. Ne? Also benutzt er irgendwie schwere Worte oder hat er einen gewissen Ton in der Stimme oder so? Das kann teilweise auch einfach mit Erziehung zusammenhängen.
Ne? Ja, also ich sag mal, auf die Spekulation, dass der vielleicht gebildeter war als ein Durchschnittskrimineller, zahlt ja auch einfach ein, dass man zum einen damals von Durchschnittskriminellen noch mal wesentlich weniger gehalten hat als heute. Und selbst heute dichtet man denen ja einen niedrigeren Bildungsstand an, was nicht unbedingt immer stimmen muss.
Mhm.
Und auf der anderen Seite zahlt er darauf ja auch ein, dass der ja irgendwie Ahnung von Flugzeugen und vielleicht sogar Flugzeugbau gehabt haben könnte oder wahrscheinlich hatte. Also, ne, das ist ja schon relativ.
Genau, ne? Aber das ist genau das, was ich meine. Das sind halt externe Gründe, die dafür sprechen. Ja. Aber das, wovon, ne, das ist halt nur auf dem Eindruck, den er gemacht hat auf andere. Ne? Man kann ja auch Sachen ganz gut schauspielern vielleicht.
Mhm.
Also, oder wenn man versuchen will, sich zu maskieren. Klar, Intelligenz ist ein bisschen schwieriger zu schauspielen als Dummheit, aber trotz allem, das ist möglich.
Ja.
Bedeutet aber auch, dass er natürlich dafür wieder eine gewisse Grundintelligenz gehabt haben muss. Aber wie gesagt, aus seiner Ausdrucksweise würde ich da nicht zu viel draus spekulieren. Klar, der wird jetzt nicht mit dem Äquivalent von Fuck you Goethe-Deutsch durch die Heide gesprungen sein. Aber Ja, da muss man halt vorsichtig sein. Aber du hast recht, diese anderen Sachen deuten schon darauf hin. Auch dieser sehr, sehr klar strukturierte Plan, auch dieses, ne, keine schriftlichen Beweise hinterlassen, nicht mit dem FBI face-to-face reden und so Geschichten. Das ist ja jemand, der sich ganz offenkundig sehr im Griff hat. Das kann man, denke ich mal, dazu schon sagen. Auch wenn er raucht wie ein Schlot, das war, wie gesagt, damals ja einfach so üblich. Und du hast es schon gesagt, der wurde als relativ athletisch gebaut, beschrieben. Deswegen ging man halt auch von einem Ex-Militär aus. Man hat allerdings dann später gedacht, wirklich? Weil diesen Dummy-Fallschirm, ein Militär, der ein Fallschirmjäger, der hätte das Ding erkannt. Da waren halt Symbole drauf, die den halt auch ganz klar als Dummy-Fallschirm ausweisen. Und niemand hat ihn auch dabei beobachtet, wie er die anderen Fallschirme überprüfte. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, okay, vielleicht hat der gedacht, naja gut, ich habe eine Geisel dabei, die werden mir schon kein nichts Gefaktes irgendwie hinlegen. Aber trotz allem, das ist halt das, was jeder Fallschirmspringer, soweit ich weiß, lernt. Vorm Sprung wird einmal der Fallschirm komplett geprüft auf Herz und Nieren. Und gerade bei dem, was er vorhatte, better safe than sorry, würde ich mal sagen.
Gut,
und
auf der anderen Seite kann man aber sagen, bei dem, was er vorhatte, ja, also irgendwie nachts bei Scheißwetter hinten aus dem Flugzeug rausspringen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst, ja mit dem besten Fallschirm schon nicht so hoch. Da kannst du auch sagen, komm, fuck it.
Ja, ich meine, aber wenn man Einfluss auf irgendwas hat, kann man den doch geltend machen.
Ja, ja.
Man hat dann halt überlegt, das alles könnte ja auf jemanden vom Bodenpersonal der Air Force Base hindeuten, also einen Frachtlader oder so etwas. Denn die haben Wissen und die sind natürlich auch bei diesem ganzen Flugzeugbaukram dabei. Und die haben auch Grundkenntnisse des Fallschirmsprungs, weil Militär von der Air Force Base, das bedeutet, du machst dieses Grundtraining mit, wie quasi bei uns heute ja auch noch. In der Bundeswehr gibt es ja auch diesen, ja, die Grundausbildung und dann gibt es da noch was obendrauf. Und so wird das bei der Air Force auch sein. Da jeder, der da arbeitet, macht einmal, ne, hier die und die Klappen hoch, runter und da ist vorne beim Flugzeug und da springen sie raus und dann ziehen sie hier dran. Aber die haben natürlich nicht so viel Erfahrung wie ein richtiger Militär. Also jemand, der das wirklich, ne, ja, jeden Tag übt.
Ob der jetzt gewusst hätte, wie man genau das Flugzeug einstellen muss,
Aber, das ist, ja gut, aber das ist aber eine Frage, das hätte ich, glaube ich, von einem Fallschirmspringer auch nicht erwartet. Also, ne, jemand, der halt, Fallschirmjäger sind ja für was anderes ausgebildet. Ja. Die sollen ja nie, ne, die sind ja keine Piloten. Also.
Vielleicht hatte der auch einfach einen guten Sonderfallschirm in roter Stangenbauweise in seinem Koffer. Weiß man ja auch nicht.
Ja, aber man muss schon sagen, du hast es schon angedeutet, also in mondloser Nacht mit 320 km/h Gegenwind in ungeeigneter Kleidung, also einem flatternden Trenchcoat, über einem unbekannten Gebiet abzuspringen. Das gilt heute als viel zu riskant, als dass sich ein erfahrener Fallschirmspringer das getraut hätte. Mit Recht. Also,
das heißt, es hat noch niemand nachgemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite jemand, der wüsste, wie das ist, hätte es nicht gemacht.
Also man hat einen Simulationsflug gemacht tatsächlich. Ich sehe, auch das fehlt hier in der Recherche, aber ich fand auch irgendwann, dass die Folien voll genug waren. Es hat einen Simulationsflug gegeben bei annähernd gleichen Bedingungen. Ne, kannst natürlich auch immer nur so Pi mal Daumen machen. Dabei ist aber auch tatsächlich rausgekommen, dass man kaum was über diese Landezone sagen kann nach wie vor. Aber zumindest ist rausgekommen, dass man wahrscheinlich an der falschen Stelle bislang gesucht hatte. Aber auch dann hat man an einer neuen Stelle gesucht, da ist dann auch nichts raus geworden. Also bislang, wie gesagt, hat man nichts Aussagekräftiges gefunden. Ja, was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht rasend viel Berichterstattung darüber gab und gibt.
Ne? Also, ja, spannend ist es ja, ne? Wir machen ja jetzt auch eine Folge drüber.
Richtig, genau. Wir springen auch auf diesen Zug drauf. Ja, also das war natürlich damals ein Riesenrummel, weil, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass eine Flugzeugentführung so aus rein egoistischen Motiven, okay, sich den Weg nach Kuba freizupressen, ist auch irgendwie egoistisch, aber da hast du halt keine Leute in Gefahr gebracht, um Geld zu kriegen. Also,
ja, und dass es klappt, ne? Muss man auch sagen.
Ja, genau. Auf der Egoismus-Skala war es, glaube ich, noch ein bisschen, weiter unten. Und die Medien überschlagen sich dann natürlich auch direkt. Und dann kommen wir zu den auch dazu, warum dieser Fall D.B. Cooper heißt, obwohl der Mann als Dan Cooper eingecheckt hat. Das FBI hat zuallererst einen Mann namens D.B. Cooper befragt.
Ah, okay.
Und das haben die Journalisten dann mit dem Namen, mit dem Alias des Entführers verwechselt. Und dadurch erst hat der Fall den Namen D.B. Cooper erhalten. Dieser Mann namens D.B. Cooper war vollkommen unschuldig und ist auch tatsächlich, ich glaube, nach einem halben Tag oder sowas vom FBI wieder laufen gelassen worden, weil einfach, das war klar, dass der das nicht war.
Ja, dann gibt es natürlich noch den ein oder anderen Verschwörungsmythos dazu, ne? Ist klar, ne? Also wenn man sowas hört, ich habe auch direkt gedacht, naja gut, vielleicht war es auch einfach die CIA, die irgendwelche Drogenveranstaltungen in Südamerika finanzieren wollte. Schießt einem ja so durch den Kopf. Und dann wird jetzt auch noch 2013, gerade mal 40 Jahre nachdem dieser Fallschirmsprung da stattgefunden hat, der Mann ermordet, der die Fallschirme für Cooper gepackt hat. Ja, also dieser Typ, von dem du gerade erzählt hast, der da den Dummy gegriffen hat.
Genau, also quasi morgen von da aus gesehen, ja.
Also zeitlich natürlich in totaler Verbindung stehen, ganz eng, ja. Und der muss natürlich auch was gewusst haben über die Fallschirme. Der wird da, weiß ich nicht, Koks reingeschmuggelt haben. Oder,
ja,
oder
mit Sicherheit.
Eine fliegende Untertasse oder irgendwas.
Mit Sicherheit. Nein, natürlich nicht. Die Ermittler vor Ort haben absolut keine Verbindung dazu finden können und gehen davon aus, dass das wahrscheinlich ein Raubmord war. Man muss ja sagen, wie gesagt, in 40 Jahren kann sehr, sehr viel passieren. Wer weiß, wo wir in 40 Jahren sind. Was haben wir dann für eine Folge in der Ecke, Hansaring? In 40 Jahren?
Du fragst Sachen. Wir haben jetzt also du kriegst pro Jahr ja um die 50 Folgen. So.
Hm. Ja. Okay, dann ist 2000 Folgen drauf, ja.
Also sind wir bei Folge 2309 oder 12. Oder
ja, so. Das wird schön. Was besprechen wir denn da?
Da
besprechen wir wahrscheinlich unsere eigene Geschichte schon, ne?
Ja, ich würde auch sagen, irgendwie sowas. So die Kanzlerschaft von Olaf Scholz oder so.
Ja, das ist dann ja von uns. Tatsächlich sind jetzt 40 Jahre so weit weg, fast wie D.B. Cooper von uns. Das sind ja nur 50 Jahre, ne? Also,
ja.
Aber ja, nein, Verschwörungstheorien, wie gesagt, gibt es, aber nein, der Mann hat nichts damit zu tun. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher und es gibt Filme und es gibt Dokus. Und zuletzt habe ich gesehen eine Doku auf Netflix, D.B. Cooper, Where Are You?
Ist die zu empfehlen?
Für die Nicht-Anglophonen, D.B. Cooper, Wo bist du? Und die basiert auf dem Buch von so einem Privatermittler namens Thomas J. Colbert. Und der hat sich sehr auf einen Mann namens Robert Rackstraw eingeschossen. Robert Rackstraw ist inzwischen tot. Der ist vor 2 Jahren oder so gestorben. Der war, glaube ich, ein ehemaliger Militär und der war auch tatsächlich sehr häufig mal straffällig geworden. Allerdings einen stichhaltigen Beweis, dass der das ist, hat Colbert nicht geliefert. Und dass die jetzt sagen, ja gut, aber warum wollte er denn mit uns über diese, nicht für die Doku nicht mit uns reden, halte ich für keinen stichhaltigen Beweis, weil der Rackstraw auch. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der wird nämlich tatsächlich, also der ist auch mal vernommen worden als Verdächtiger, wohlgemerkt. Ich halte das nicht für schlüssig, was da passiert ist. Der Rackstraw hat ja auch durch seinen Anwalt dann auch verlauten lassen, dass er sich das verbittet jetzt, dass er da nichts mehr zu sagt, weil irgendwann hast du halt auch einfach mal genug.
Ja, klar.
Wenn dir da ständig sowas nachgetragen wird. Und wie gesagt, ich fand das, was der Colbert da zusammen gemacht hat, das zusammengewurschtelt hat, nicht besonders überzeugend. Das hat vor allen Dingen auch was mit Geldbewegungen zu tun. Der Rackstraw hat, glaube ich, am Schluss einen Bootsverleih gehabt oder bei einem Bootsverleih gearbeitet oder sowas. Aber nagel ich mich nicht drauf fest, dass also die Doku ist die ersten vier Folgen davon sind ganz spannend, weil die hauptsächlich sich mit dem Fall beschäftigen und ich glaube auch tatsächlich noch die Stewardessen interviewen, die tatsächlich noch leben. Dann nochmal erzählen, obwohl die das im Zweifel 7000 Millionen Mal schon erzählt haben. Also wer da einen Einblick haben möchte.
Ja, ich habe euch mal den IMDb-Link verlinkt, dann könnt ihr selber gucken, weil Netflix war so ein bisschen zickig.
Kann mir gar nicht vorstellen.
Ich bin halt nicht eingeloggt gerade.
Ach so. Ach, du liest tatsächlich. Ich dachte, du guckst nebenbei Netflix. So mit Untertitel. Genau.
Was ist denn jetzt? Also, das ist alles, was wir wissen.
Das ist alles, was wir wissen, ja. Also, es gibt noch ein bisschen was drumherum, aber das ist das, was wir über den Fall jetzt wissen, sagen wir mal so.
Okay.
Ich würde jetzt gerne irgendwie was Großes enthüllen, aber nein, das ist das, was wir über den Fall DB Cooper wissen. Coopers, ich sag mal, scheinbarer Erfolg.
Also 50-50, ne? Also entweder ja. Fleck oder Ausland.
Fleck oder Ausland und Geld nicht ausgegeben. Coopers scheinbarer Erfolg hat halt so eine Welle von Flugzeugentführungen mit dem Ziel, dann Geld zu erpressen, nach sich gezogen.
Ja, klar.
Weil
das hat ja funktioniert.
Es hatte so viel mediale Aufmerksamkeit und diesen Trittbrettfahrer-Effekt, den kennen wir ja heute noch. Wir wissen, das ist beispielsweise auch ein Grund, warum sich Zeitungen und überhaupt Online-Medien selbst damit zurückhalten, über Suizide zu berichten, weil man weiß, dass es bei so etwas den Werther-Effekt gibt, wie das heißt, dass sowas häufig Nachahmer nach sich zieht. Und so ist das bei Flugzeugentführungen anscheinend auch. Und
der heißt dann Cooper-Effekt, oder?
Ich weiß es gar nicht tatsächlich, ob der einen Namen hat. Aber alleine 1972, also ein Jahr danach, gab es 31 Flugzeugentführungen in den USA, nur wohlgemerkt. Ne? Und 15 davon mit einer sehr, sehr ähnlichen Masche wie bei der von Cooper. Und daraufhin hat man dann 1973 gesagt, also die haben natürlich nicht alle Erfolg gehabt, aber 1973 hatte man dann gesagt, okay, das reicht uns jetzt, wir haben ja kein Geld hier zu verschenken, wir führen jetzt Taschenkontrollen ein und dann ist die Zahl wieder deutlich gesunken. 1973 gab es dann nur noch 2 Versuche und beide Täter waren psychisch krank. Also wie gesagt, dieses Durchleuchten und das Abtasten lassen und so weiter.
Könnt ihr euch bei Dan Cooper bedanken.
Richtig, genau. Außerdem hat man noch die Flugzeuge angepasst. Es ist heute nicht mehr möglich, eine Gangway runterzulassen, sobald das Flugzeug volle Geschwindigkeit erreicht hat. Und es gibt jetzt auch ja diesen Türspion im Cockpit, wodurch man die Passagiere beobachten kann, ohne dass man die Türe öffnen muss.
Das ist auch klar, eine Sache. Damit man weiß, was passiert. Ja, sinnvoll.
Genau, auch das geht auf Cooper zurück. Und dann im Jahr 2016 hat das FBI die Untersuchung, wie gesagt, ausgesetzt. Es nimmt weiterhin physische Hinweise, insbesondere in Bezug auf die Fallschirme an. Denn diesen Fallschirm, mit dem Cooper abgesprungen ist, man geht ja davon aus, dass er zumindest versucht hat, den zu öffnen.
Und der verrottet nicht.
Das ist zumindest Material, das ziemlich lange hält und davon hat man nichts gefunden und insbesondere Hinweise darüber würde man gerne mal wieder haben und was ich tatsächlich spannend finde, das ist ja in den USA nicht nur in dem Fall so, die Akte ist öffentlich zugänglich. Man kann die öffentlich, ich weiß nicht, ob man dazu einen Proxy braucht, dass man so aussieht, als ob man aus Amerika kommt, aber man kann die Akte öffentlich beim FBI auf der Seite einsehen, für den Fall, dass man halt da noch selbst Rechercheergebnisse zusteuern möchte oder so. Das ist in den USA ja bei ganz vielen Sachen der Fall. Also es gibt ja auch beispielsweise ist das so, dass Obduktionsberichte teilweise öffentlich gemacht werden. Ich glaube, der Film von Marilyn Monroe ist unter anderem öffentlich. Und der von, oh Gott, wie hieß der denn noch? Epstein. Ich glaube, auch der ist öffentlich zugänglich. Das ist in den USA halt ein etwas anderes Verständnis von Privatsphäre. Das wäre bei uns nicht so. Bei uns gibt es dann diese, also natürlich gibt es auch Sperrfristen, diese JFK-Sache zum Beispiel. Ne? Da gab es ja eine Sperrfrist wegen nationaler Sicherheit, die dann aufgehoben wurde. Und die JFK-Akten, davon ist ja ein guter Teil inzwischen auch zugänglich im Archiv. Soweit ich weiß, auch inzwischen so ein bisschen ungeschwärzter. Genau, und hierzulande ist das halt so, ich bin mir gerade nicht ganz, ich glaube, 70 Jahre nach dem Tod des Verstorbenen.
Ja, 70 Jahre sind eine gängige Zeit auf jeden Fall, genau. So viel kann ich sagen. Aber.
Und ansonsten 30 Jahre gibt es auch noch und es gibt immer die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, so eine Sperrung aufzuheben, wenn berechtigtes Interesse besteht. Das kann man natürlich bei irgendwelchen Geheimdienstakten vollkommen vergessen, aber ich glaube nicht, dass DB Cooper da drunter fallen würde.
Es sei denn, er ist von der CIA und Dingens.
Ja, aber dann springt man doch nicht in Washington State ab, wenn man nach Mexiko will.
Ja, das ist möglicherweise richtig. Und also weiß ich nicht, da hätte man auch andere Möglichkeiten gehabt, an Geld zu kommen, glaube ich. Also nicht aufgeklärte Bankraube gibt es ja doch 2, 3 mehr.
Richtig, aber auch nicht aufgeklärte Flugzeugentführung, das gibt es nur eine. Das ist die einzige Flugzeugentführung, das FBI nie aufgeklärt hat. Und wenn Cooper damals so Mitte 40 war, dann ist der jetzt, wenn er noch leben sollte, Mitte 90, sehr viel wahrscheinlicher ist, dass er nicht mehr lebt und dass wir wahrscheinlich nie erfahren werden, was da passiert ist, es sei denn, vielleicht findet man die Fallschirme ja. Denn das, möglich ist das ja alles. Vielleicht finden wir doch nochmal irgendwas was mit einer DNA-Probe drauf, was das vielleicht bringt ohne Vergleichsmaterial, keine Ahnung.
Ja, aber vielleicht finden wir auch einfach den Fleck. Also nicht, dass man das Rot noch finden würde, aber wenn du halt dieses Fallschirmmaterial irgendwo in der Walachei findest und dann ja, liegen da ein paar tausend Dollar drum zu.
Und ein paar alles Knochen. Klar. Ja. Nach 50 Jahren können noch Knochen noch da sein, Herr Archäologe, oder?
Ja, durchaus. Also, liegt immer dran, ne? Kann natürlich sein, je nachdem, wo das Teil liegt, dass das eben von Tieren weggetragen wurde oder so, aber wenn das passend sedimentiert wurde, klar, können da noch Knochen sein.
Die Frage ist, wie sehr sich ein 90 Kilo schwerer Mann in den Boden bohrt, wenn er unten. Aber das ist eine andere Frage, es
da
ist eine andere Geschichte.
Soll
ein andermal erzählt werden.
Genau.
Ja, aber das ist der Fall D.B. Cooper.
Ja, spannend. Vielen Dank. Das ist eine coole Geschichte. Und wir haben es ja tatsächlich wieder auf Stunde 30 geschafft, ne?
Also bam.
Mit unserem Päuschen vielleicht nicht ganz, aber ja.
Ja. Das kriegen wir. Das schneiden wir ja dann raus und dann haben wir, wo stehen wir jetzt?
1:32:54.
Sehr schön. Dann bleibt mir ja noch Zeit für eine andere Sache, die ich bitte. Eigentlich vorher sagen wollte. Aber ich möchte mich auch einmal ganz herzlich bedanken, dass auch jetzt sehr viel zu spät für das ganze schöne positive Feedback, das ihr in eurer, sag ich mal, Anfang des Jahresrunde besprochen habt. Da ist ja auch einiges zu mir gefallen. Vielen Dank an unsere Hörerschaft und auch an einen speziellen Hörer, der mir Themenvorschläge hat zukommen lassen. Zwei Stück. Ich habe sie gesehen. Werde auch mal schauen, mir das mal anschauen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts, weil meine Themen für dieses Jahr schon vorrecherchiert sind und ich deswegen da nichts mehr zwischenschiebe, weil ich ja auch, wie gesagt, nebenbei arbeite und studiere. Aber es kann sehr gut sein, dass da nächstes Jahr dann was von kommt. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Anregung an der Stelle.
Das nehme ich doch direkt mal auf. Also, falls ihr E-Mails habt, die ihr direkt an Dominik richten wollt, rumlabern@seitenwelt.de und dann schreibt ihr sowas wie für Dominik in Caps Lock in die Betreffzeile oder so. Und wenn ihr Themenvorschläge oder Ideen habt, ich denke mal, du bist auch weiterhin nicht abgeneigt, oder? Es wird halt dauern.
Ich bin weiterhin nicht abgeneigt. Wie gesagt, nur seht es mir nach. Dieses Jahr sind wir schon voll und ich habe auch schon ein paar Sachen für nächstes Jahr. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was sich machen lässt. Und wenn es ein bisschen dauert, wie gesagt, dann ist das nichts damit zu tun, dass eure Themen blöd sind, sondern einfach, dass ich bis unter beide Arme voll bin mit irgendwelchen Sachen aus dem Psychologiestudium, wie zum Beispiel den beiden Statistikklausuren von vor ein paar Wochen. Deswegen kann es auch ein bisschen sein. Aber ich glaube, das nächste Mal, dass ich hier bin, wird gar nicht mehr so lange dauern, hoffe ich zumindest.
Ich gucke jetzt noch mal eben ganz ambulant in den Kalender. Geplant ist das für Mai, wenn ich mich richtig entsinne.
Was wir hier jetzt besprechen, war für Mai geplant.
Ah, dann Juni. Ja, hast richtig.
Vielleicht im Juni, vielleicht im Juli. Ich kann das noch nicht genau sagen, aber ich denke mal, wenn ich mich jetzt mal so in der nächsten Zeit wieder an die Recherche setze, weil wir nehmen das am Anfang April auf, dann sollte es so sein, dass Moritz und ich mal wieder eine schöne kleine Schatzsuchergeschichte haben. Aber das werden wir dann sehen.
Ja, dann freue ich mich jetzt schon mal auf Halloween. Das habe ich nämlich schon anteilig lesen dürfen. Das ist ein Spaß. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Aber wir gehen sehr in die Zukunft. Gerade schon Folge 2300, jetzt das. Ich glaube, wir müssen langsam aufhören, sonst fangen wir an zu spinnen. Jetzt unrealistisch, weißt du?
Richtig, und jetzt haben wir allerspätestens, jetzt haben wir ja auch die notwendige Länge erreicht.
Ja, sehr schön. Dann sage ich mal, vielen Dank an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. Ganz besonders an diejenigen, die liebe E-Mails schreiben. Und bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter, ne? Um mal im Öffentlich-Rechtlichen zu bleiben.
Genau, bis zum nächsten Mal in diesem Theater.
Tschüss.
Macht's gut.